herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Heute sprechen wir über die finanzielle Vorsorge für Kinder, aktuelle Geschehnisse am Markt und über die Möglichkeit, sich selbst ein 15. Gehalt auszuzahlen. Am Ende der Folge gibt es dann noch aktuelle Einblicke in eines unserer Schwerpunktthemen für dieses Jahr, sowie die Antwort auf die Frage, jetzt noch warten oder bereits in die aktuelle Korrektur hinein investieren. Hallo Philipp, freut mich, dass wir heute wieder Zeit gefunden haben für eine neue Podcast-Aufnahme.
Servus Matthias, schön, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast. Und heute frage ich dich gleich wieder mal, wo treffe ich dich heute an?
Ja, ich darf heute in der schönen Südsteiermark sitzen. Ich bin da bei einem ehemaligen Studienkollegen und bin einquartiert da im Weingut Hirschmugel am Segauberg. Und ich genieße dieses schöne Wetter auf diesem schönen Areal und freue mich, wenn ich dann nachher noch ein bisschen spazieren gehen kann draußen.
Spazieren gehen und vielleicht das eine oder andere Weingläschen trinken, gehen wir davon aus, oder?
Ja, das ist gut möglich, dass das heute noch passiert. Philipp, welche Themen haben dich denn letzte Woche so beschäftigt?
Tatsächlich hat mir die Zinssenkung der EZB hat mich beschäftigt, weil der Einlagenzins ist ja wieder mal gefallen. Also die EZB hat zum 6. Mal in Folge die Zinsen gesenkt von 2,75 auf 2,5% beim Einlagenzins. Das heißt, am Sparbüchel gibt es jetzt weniger. Ab heute ist nämlich der Stichtag, 12.03. Und die Leitzinsen sind auch gefallen von 2,9 auf 2,65. Das heißt, die Notenbanken oder die Banken können jetzt billiger Geld bei der EZB jetzt sich leihen. Ein anderer interessanter und spannender oder guter Fakt ist auch noch, dass jetzt die Kredite für die Häuselbauer billiger werden. Und Österreich ist das Land der Häuselbauer, somit können sich viele wieder freuen oder ein bisschen freuen wenigstens, dass es ein bisschen nach unten geht. Und was hat mich noch beschäftigt diese Woche, nämlich das Rekordhoch des ATX Total Return. Das ist auf jeden Fall historisch gewesen, aber bevor wir da ein bisschen näher drauf eingehen, was hat dich denn beschäftigt die letzte Woche?
Ja, in der letzten Woche, die war geprägt von so Abstimmungen betreffend unseres kleinen Events, was wir Ende des Monats veranstalten werden, wird ganz toll werden und ich bin auch dabei, allen Teilnehmern diese Woche noch die Info zukommen zu lassen mit den Tickets und den genauen, mit der genauen Location und allem rundherum. Also das wird wieder ein tolles Finanzen verstehen Event. Wie kommt man zu solchen Events? Natürlich, wenn man unseren Newsletter abonniert, den Link zum Abonnieren gibt es auf unserer Website, auf Instagram, eigentlich überall, wenn man normal Finanzen verstehen googelt und so findet man das ganz schnell. Und ein weiteres Thema, das mich diese Woche beschäftigt hat, ist das Thema rund um Neobroker. Es haben ja drei Anbieter, nämlich Scalable Capital, Smart Broker Plus und Trade Republic, verkündet, dieses Jahr steuereinfach werden zu wollen. Und da habe ich ein YouTube-Video veröffentlicht am vergangenen Sonntag. Und unter dem Video gibt es einige interessante Kommentare und Einschätzungen so ein bisschen über die Stimmung. Wie stehen denn die Privatanleger in Österreich gerade den Neobrokern gegenüber? Ein Kommentar zum Beispiel schreibt, 22 Tage hat Trade Republic noch für ihr zuletzt freigegebenes Ziel für ihr zuletzt festgelegtes Ziel, steuereinfach zu werden. Dann steht auch noch ein Kommentar da, sie wollen steuereinfach werden, ist ein Unterschied zu sie werden steuereinfach. Und ja, man merkt so ein bisschen, die Leute warten drauf, sie warten auf dieses kleine, auf diesen Zusatz, dass diese Anbieter eben steuereinfach werden. Wir blicken sehr, sehr gespannt auf den Markt und sehr gespannt auf die einzelnen Anbieter. Wer es denn nun tatsächlich schafft, zuerst steuereinfach werden zu
Werbung. Valida Vorsorgemanagement ist das Kompetenzzentrum für betriebliche Vorsorge der Raiffeisen Bankengruppe und der UNIQA. Auf der Website der Valida findest du News, Fakten und spannende Beiträge rund um die Themen Abfertigung neu, Pensionskasse und Beratung für betriebliche Vorsorge. Die Valida ist gerne für dich da.
Wollen.
Und das Gute daran ist, dann wird es für uns als Anleger, als Kunden wahrscheinlich besser, weil wenn jemand jetzt in Österreich steuereinfach wird, der so gute Konditionen mitbringt, wie es jetzt aktuell noch nicht gibt, könnte das natürlich für uns sehr, sehr viel Möglichkeiten oder es besser werden, dass wir halt einfach kostengünstiger investieren können. Also da sind wir auf jeden Fall auf der guten Seite der Macht diesmal, dass wir einfach nichts wir entscheiden müssen, sondern wir können sehen, okay, wer bietet dann das beste Angebot und das können wir dann nutzen. Und am Ende des Tages können wir ja sowieso nicht nur einen Broker nutzen, sondern so viel mehr wollen eigentlich, kann man fast sagen.
Genau, und ich habe auch auf dem Börsentag, das Event war ja auch jetzt letztes Wochenende, mit einigen Brokern und Banken gesprochen und habe sie auch konkret darauf angesprochen mit, hey, es steht ja jetzt dieses Fragezeichen im Raum, Neobroker erobern den österreichischen Markt, sie möchten steuereinfach werden. Wie schaut's dann aus mit euren Konditionen? Wird dann an der Preisschraube gedreht? Weil, und das muss man auch sagen, wenn man sich jetzt die verschiedenen Broker anschaut, bei so Themen wie Dividendengebühr, vielleicht noch so Devisenprovisionen etc., da sind die heimischen Banken doch eher teurer, deutlich teurer im Vergleich zu den Neobrokern. Und die Antwort, die ich eigentlich von mehreren Anbietern erhalten habe, ist, warten wir mal ab, schauen wir mal, ob das wirklich was wird. Und wenn, dann kann es natürlich immer sein, dass wir an den Konditionen was ändern werden. Von dem her, Wettbewerb beflügelt den Markt. Wir freuen uns, wir beobachten und wir informieren vor allem auch dann, wenn es soweit ist. Ja, Philipp, und jetzt, wo wir schon beim Thema Broker sind, muss ich dir etwas gestehen, wo ich schmunzeln musste gestern, denn ich habe gestern am Dienstag unabsichtlich um 2.000 Euro Voranteile eines bestimmten Fonds gekauft.
Gottes Willen, ich hoffe, es war ein gescheiter Fonds, weil dann, wenn es ein guter Fonds war, dann wird sich der Zukunfts-Matthias meines Erachtens freuen. Außer du hast irgendwelche Minenfonds gekauft, die sind ja auch bei diversen Magazinen wieder mal in der Empfehlung. Also was hast du denn gekauft und warum überhaupt unabsichtlich?
Ja, eine witzige Geschichte. Ich bin nämlich, wie erwähnt, schon am Anfang gerade in der Südsteiermark und ein Freund von mir ist Vater geworden. Und zum Feier dieses Anlasses habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, ihn ein bisschen über das Thema Veranlagung und Investieren für Kinder vor allem auch aufzuklären. Und da habe ich Ihnen auch die App Sunrise Capital gezeigt. Das ist ja unsere App, die vor allem fürs Investieren für Kinder sehr gerne genutzt wird innerhalb der Community. Das wissen wir von verschiedenen Umfragen auf Instagram. Und ich habe Ihnen das einfach mal gezeigt. Ich habe Ihnen mein Depot gezeigt. Ich habe Ihnen die App gezeigt. Und dann war eben die Frage, ich hätte jetzt da so 1.000 am Sparbuch liegen. Kann ich den theoretisch da unkompliziert und kostengünstig einzahlen? Weil es stand auch im Raum bei der Bank Produkte abzuschließen. Und dann habe ich ihn halt live demonstriert in meinem Depot, habe halt irgendeine Zahl getippt und da habe ich halt zufällig eingegeben, ja, ich möchte das quasi kaufen, eine Einmalzahlung für 2.000 Euro, habe auf Weiter geklickt, da stand dann SMS dran eingeben, dann habe ich geklickt auf den Text von der SMS übernehmen und dann habe ich auf Bestätigen geklickt, weil ich dachte, da kommt jetzt sicher noch so eine Zusammenfassung und auf einmal kommt schon aber die Info, Gratulation zu den neuen Voranteilen. Und schon war ich quasi stolzer Besitzer von Voranteilen im Wert von 2.000 Euro.
Ja, das ist eh super. Also langfristig gesehen wird es sicher kein schlechter Tag gewesen sein oder generell keine schlechte, unabsichtliche Aktion gewesen sein. Und damit müssen wir ganz kurz skizzieren, warum es für viele so spannend ist, zu investieren oder für Kinder vorzusorgen. Ein Grund ist wahrscheinlich, dass man schon ab 10 Euro im Monat anfangen kann. Das ist auch mein Grund. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber ich habe schon ein Kinderdepot laufen. Es gibt zwar noch keinen Namen, das heißt halt Kind 1, ne? Ganz simpel und einfach. Aber auch dort läuft schon seit mehreren Jahren eigentlich ein 10-Euro-Sparplan, der einfach so dahin läuft. Und wenn es dann einmal sein sollte, wenn dann ein Tag kommt, dann wird das einfach aufgestockt, beziehungsweise wird das einfach weiterlaufen gelassen, ein bisschen erhöht und dann halt zukünftig die ganzen Ostergelder oder was man so bekommt oder Weihnachtsgelder vielleicht von den Großeltern etc. werden dort einfach investiert und dann soll das eigentlich ein gutes Startkapital für das Kind dann in Zukunft sein, beziehungsweise mit 18, 19, wenn man es da übergeben kann. Und das finde ich immer ganz spannend, weil es geht halt so simpel, wie du sagst. In dem Fall war es vielleicht ein bisschen, ungeschickt, aber am Ende des Tages ist es eigentlich komplett egal, würde ich jetzt einmal sagen, weil es eh trotzdem dein Geld ist, beziehungsweise deine Voranteile sind. Und ich bin da auf jeden Fall, ich sehe das nicht als Missgeschick, sondern eine coole du hast einmal erstens Skin in the Game gezeigt, dass du einfach selber auch investierst und hast nicht gesagt, um Gottes Willen, das ist jetzt doch nicht so gut, aber am Ende des Tages wird das sicher kein Problem darstellen. Finde ich cool.
Nein, absolut. Also es war für mich eher so eine positive Überraschung, dass es noch leichter war, als ich es gedacht habe. Also quasi einen Schritt kürzer, als ich erwartet hätte. Und ich finde es halt ganz wichtig, mit Menschen darüber zu sprechen, über das Investieren, für vor allem für Kinder. Denn vor allem am Land, meine Eltern sind ja auch vom Land und spreche auch viel mit meinen Verwandten, ist halt immer noch diese Sparbuchmentalität extrem ausgeprägt. Und ich merke das immer wieder, wenn es darum geht, ja, da ist jetzt ein Kind in die Welt gekommen, man zahlt halt was aufs Sparbuch ein oder man legt ein Geld unter den Kopfpolster oder man schenkt einmal einen 100-Euro-Schein etc. pp. Und diese Sparbuchmentalität, teilweise auch von den jungen Eltern aus dem Kopf rauszubekommen und zu sagen, hey, wenn du jetzt für dein Kind ein Sparbuch anlegst, dann verliert das Geld laufend an Wert. Das ist am Ende des Tages fast schon wertlos, wenn es jetzt 18 Jahre da im Sparbuch liegt. Und wenn man den Vergleich einmal macht, dann sieht man sehr deutlich, welche wirklich gravierenden Auswirkungen so die Anlage am Sparbuch für die Kinder hat. Ich habe jetzt ein Beispiel rausgesucht, wenn du 10.000 Euro veranlagst zum Beispiel zur Geburt eines Kindes, sind die zum 18. Geburtstag, wenn die nur auf dem Sparbuch liegen, sind sie nur noch von der Kaufkraft her 7.000 Euro wert. Wenn du jetzt allerdings diese 10.000 Euro in einen ETF investierst oder eben so etwas wie bei Sunrise Capital in einen globalen Fonds, einen kostengünstigen Fonds, dann solltest du, wenn du im Schnitt 7% Rendite im Jahr wirtschaftest, am Ende des Tages, also nach 18 Jahren, real immer noch mehr als doppelt so viel Geld rausbekommen, nämlich etwas über 23.000 Euro. Das ist real nach Abzug der Inflation. Und am Sparbuch, wie gesagt, werden aus den 10.000 Euro ein bisschen mehr als 7.000 Euro. Und das Sparbuch, und das kann man nicht deutlich genug sagen, ist für die Vorsorge von Kindern, vor allem wenn man zur Geburt ein Sparbuch übergibt, wirklich eine Geldvernichtungsmaschine. Und umso früher und umso leichter es da den Eltern fällt, das Geld mit einem kleinen Betrag, 10 Euro, 25 Euro im Monat, zu veranlagen am Kapitalmarkt, breit gestreut, kostengünstig, desto positiver ist es natürlich auch fürs Kind. Ja, und weil es so leicht ist, habe ich Ihnen halt auch gleich ein paar andere Apps gezeigt und ich bin dann wieder drüber gestolpert, dass ich wieder 1.200 Euro da investiert habe und 500 Euro dann noch meine McDonald's-Aktien aufgestockt habe. Und somit kam es, dass ich jetzt, seitdem ich in der Steiermark bin, also ein bisschen weniger als 24 Stunden, bereits 4.000 Euro mehr veranlagt habe als noch davor. Das heißt, das Verhältnis von meinem liquiden Vermögen versus das in mein veranlagtes Vermögen hat sich jetzt ein bisschen wieder verändert. Und natürlich, so wie du es gesagt hast, in meinen Augen auch zum Positiven.
Aber du schläfst trotzdem ruhig, oder?
Ich schlafe fast so wie ein Baby. So ruhig wie ein Baby.
Sehr gut. Weil du gerade angesprochen hast, McDonald's oder generell Aktien, ich möchte nur mal ganz kurz einhaken oder einfach sagen, dass das natürlich keine Anlageempfehlung ist. Wenn wir da irgendwas drüber sprechen, über irgendwelche Aktien oder irgendwelche Anlagevarianten oder Formen, ist das natürlich keine Beratung, keine Anlageempfehlung. Ihr müsst selber, also oder seid selber verantwortlich für eure Investments. Wir wollen einfach nur ein bisschen über uns reden, über unsere Sachen, über unsere Investments und der ein oder andere wird uns vielleicht zustimmen, der ein oder andere hat das vielleicht auch im Depot und der ein oder andere wird halt sagen, okay, das ist interessant, das schauen wir vielleicht an oder es interessiert mich gar nicht, ich nehme einen ETF und dann Fonds und fertig. McDonald's interessiert mich nicht, nur wenn ich einen Kaffee holen gehe oder sowas. Also von dem her, nur dass ihr Bescheid wisst und es steht zwar eh nochmal in der Caption auch in der Beschreibung von der Folge, aber damit wir es auch in Tonform haben. Weil du gesagt hast, Sparbuch. Erst heute habe ich die Berechnungen durchgeführt vom österreichischen Zinsmarkt, was es aktuell so gibt. Und die ersten drei sind einmal deutsche Anbieter, die brauchen wir gar nicht hernehmen, die geben mir die 2,5% weiter.
Was sind die ersten drei? Also was die ersten drei? Um was geht's da?
Stimmt, ich mache jetzt jedes Monat eigentlich einen Tagesgeld-Festgeld-Vergleich. Also Tagesgeld kann man sagen, ist sozusagen das Sparbuch, das man so kennt, wo man täglich fällig das Geld hat. Das heißt, ich parke dort sozusagen Geld, kann es aber täglich verwenden und bekomme aber trotzdem Zinsen dafür. Festgeld ist das Pendant dazu, das heißt, da kann ich auch Geld parken, aber dort habe ich eine Laufzeit sozusagen, das heißt, es wird gesperrt für diese Zeit und ich bekomme in der Regel ein bisschen mehr Zinsen als am Sparbuch. Und die ersten drei, weil ich es angesprochen habe, das sind drei Neo-Broker bzw. eine Neobank, und zwar Treasury Public, Scalable Capital und die N26. Die geben jetzt die vollen Zinsen wieder weiter, also 2,5%. Muss man dazu sagen, die haben immer die EZB-Zinsen so weitergeben, wie sie aktuell oder wie sie zu der aktuellen Zeit gerade waren. Und auf Platz 4 ist dann die Denzel Bank. Das ist die erste, die nicht eine Neobank ist, und da gibt es nur noch 2,15. Und was ich halt extrem arg finde, also sagen wir mal, es gibt noch 3-4 weitere Anbieter. Ihr könnt es auf Instagram anschauen, die Bankzinsen, den Post. Und es gibt vier Banken oder vier Anbieter, die über 2% anbieten, noch zusätzlich. Und dann geht's runter 1 und die letzten zwei bieten die bieten 0,01% an. Also das ist auf jeden Fall Geldverbrennung vom Feinsten. Wenn man da die Inflationsrate hernimmt, dann wird man wirklich, also da verliert man fix Geld. Deswegen ist es einmal ganz klar, oder fix Wert eigentlich.
Kaufkraft.
Kaufkraft. Also es ist immer ganz, ganz klar, dass das Sparbuch in der normalen Ausgestaltung Geld vernichtet oder maximal ein bisschen erhält vielleicht, wenn man die Inflation gegenrechnet. Aber vermögend wird man dadurch auf jeden Fall nicht werden, langfristig gesehen.
Auch am Kapitalmarkt wird natürlich dafür gesorgt, dass nachhaltig Vermögen vernichtet wird. Und zwar die letzten Wochen waren etwas turbulenter an den Märkten, beziehungsweise vor allem seit dem 20.02. geht es bei beliebten Indizes wie den MSCI World, den MSCI All Country World oder den FTSE All World kräftig bergab. Fast 10 bis knapp 20% an Kursrückgang haben wir da jetzt gesehen in den letzten Wochen. Und das verunsichert verständlicherweise viele Einsteiger. Und so Titel wie "Ist das das Ende des MSCI World? Kann man noch in den MSCI World investieren?" etc. pp. Ja, die sind wieder in Mode. Und auch die Crash-Propheten trauen sich langsam wieder vor die Kamera und veröffentlichen den ein oder anderen Beitrag. Ja, und Abhilfe gegen diese Kursverwerfungen versucht jetzt Xtrackers mit einem neu aufgelegten ETF zu schaffen, nämlich der mit seinem MSCI World ETF aufgelegt, der ohne die USA auskommt. Also da verteilen sich die Assets auf alle anderen Unternehmen dafür umso stärker. Aber wenn man dann die Indizes aufeinanderlegt und sich einmal die Entwicklung anschaut, dann sieht man halt, dass die Performance, die vor allem eben durch die USA-Aktien getrieben wird, dass das eben ein deutliches Mehr an Performance liefert und dass dann der Kursrückgang auch vor allem an den US-Aktien liegt und der Verlust bei dem MSCI World ETF ohne die USA, der ist natürlich deutlich geringer, aber auch der Gewinn, der Profit, der war in dem Fall dann auch deutlich geringer. Von dem her, wie lautet unsere Devise, wie machen wir das jetzt bei uns im Depot? Wir lassen ganz normal unseren Sparplan laufen. Ein Rücksetzer ist nichts, wovor man Angst haben muss. Das ist nichts, wo man kalte Beine bekommen muss. Und das ist vor allem auch nichts, wo man durch irgendwelche, durch Panikartikel in den Medien irgendwie an seiner Anlagestrategie zweifeln muss. Man muss einfach, und das ist immer wichtig, verstehen, wie seine Investmentprodukte funktionieren, nach welchen Regeln sie funktionieren. Und dass es bergauf, bergab geht, sollte allen klar sein. Und wir sind jetzt nicht in einer großen Korrektur. Wir sind vom Kurs sind wir auf Niveau vom letzten Jahr September, Oktober. Also wir haben der Trump-Effekt wurde quasi wieder bereinigt. Also die Kursrallye, die nach dem Feststehen, dass der Trump Präsident wird, die ist jetzt quasi wieder erloschen. Und nachdem wir bei unserer Podcast-Vorbereitung kaum Artikel drinnen hatten mit "Warum korrigiert der Finanzmarkt aktuell", habe ich jetzt drei verschiedene KI-Tools befragt mit dem ganz einfachen Prompt: "Warum korrigiert der Finanzmarkt aktuell?" Und da ist ganz interessant, was die drei Tools unterschiedlich rausschreiben. Das eine ist ChatGPT, das andere ist der europäische LeChat. Und das dritte Tool ist DeepSeek. Bei ChatGPT gibt's Gründe für die Korrektur: wirtschaftliche Schwäche in China, Zinssenkung der EZB, dann die Schwäche der deutschen Wirtschaft, globale Handelskonflikte und Japans Zinspolitik. Zinspolitik. Sind alles, ja, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick beurteilen kann, nachvollziehbare Gründe, aber hier von ChatGPT kein Wort zu den Zöllen von Trump. Wenn wir uns LeChat anschauen, da steht Unsicherheit über die US-Kryptopolitik, dann die gesunkene Nachfrage nach Bundesschatzanweisungen, dann wirtschaftliche Entwicklungen in Japan und Korrektur der Technologieblase. Also auch hier Themen, die da angegeben werden, und auch hier kein Wort über den aktuellen Handelskrieg, vor allem auch über den Zollkrieg oder eben auch nicht Zollkrieg. Beim chinesischen KI-Tool, bei DeepSeek, gab es eine Meldung, dass die Zentralbanken und speziell die europäischen Zentralbanken in den letzten Monaten die Zinsen deutlich angehoben haben. Das ist natürlich, also offensichtlich ist das nicht so. Philipp hat es am Anfang erwähnt, die EZB hat 6-mal in Folge die Zinsen gesenkt. Hier bei DeepSeek steht eben, dass die Zinsen angehoben wurden. Dann ein weiterer Grund, Inflation und Wirtschaftswachstum, geopolitische Risiken. Und da wird jetzt erstmalig auch der Krieg in der Ukraine und die Spannungen zwischen USA und China erwähnt. Genauso wie, dass die Unternehmensgewinne nicht mehr mit den aktuellen Kursen mit nach oben steigen. Zwar ganz interessant, die Unterschiede der einzelnen KI-Tools. Also jeder, der sich noch nicht so oft mit verschiedenen KI-Tools gespielt hat, große Empfehlung, denselben Prompt einmal in verschiedene Anbieter von verschiedenen Ländern eingeben und dann schauen, wie so die Unterschiede sind. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift.
Aber schönes Beispiel, wie man schön sieht, wie unterschiedlich die KI-Tools arbeiten, und da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich Meinungen auch sein können, vielleicht, also wenn man es auf die menschliche Komponente umlegen würde. Und ja, Matthias, ich habe noch gesagt, weil du hast vorhin gesagt, dass man kalte Beine bekommt. Ich kenne das nur mit kalten Füßen. Das heißt, kalte Beine ist nur eine Stufe schlimmer anscheinend.
Ich bin richtig schlecht mit so Sprichwörtern. Also es kann auch sein, dass ich genau das meinte, was du gesagt hast.
Um genau diese kalten Füße nicht zu bekommen, aber dass wir etwas Positives wieder reinbringen zu den komischen Dingen. Was ist letzte Woche noch passiert? Was wirklich Historisches in der Geschichte des ATX, der Wiener Börse. Nämlich der ATX Total Return, also unser österreichischer Leitindex, der hat die magische Marke von 10.100 Punkten geknackt. Das ist wirklich noch nie passiert. Natürlich, wenn man jetzt reinschaut, sind wir schon wieder drunter, weil es halt wieder runtergegangen ist, aber die Marke ist geknackt, ein neues Hoch ist passiert. Und da muss man halt sagen, der ATX ist ja unser Leitindex. Das heißt, es sind die 20 größten und österreichischen börsennotierten Unternehmen drin, also nach verschiedenen Regeln, die halt dort hineinfließen oder damit die halt drin gelistet werden. Und der ATX, der normale, der hat nur 4.000 Punkte ungefähr, ich glaube 4.100 oder sowas. Und da sieht man aber sehr schön, wie wichtig der Total Return ist. Das ist nämlich der, der zusätzlich die Ausschüttungen mit berechnet. Und der Unterschied zwischen 4.100 und 10.100, das ist schon ein wirklich gravierender, ist eigentlich nur ein kleiner oder feiner Unterschied. Beim einen werden die Dividenden, also die Ausschüttungen, nicht mit einberechnet, beim anderen schon. Somit muss man eigentlich den Total Return herziehen sozusagen. Und da sieht man sehr schön, dass Ausschüttungen ein nachhaltiges Wachstum, dass das eigentlich eine Relevanz hat oder eine wirklich wichtige Relevanz hat. Und jetzt gleich meine Frage an dich, Matthias. Bist auch du in Österreich investiert und hast du auch irgendwie mit profitiert von dem neuen Hoch?
Ja, ich bin tatsächlich in Österreich investiert, aber nur zu einem wirklich kleinen Teil. Also ich bin in der Kontron AG, einem Linzer Softwareunternehmen drinnen. Und über den Standardfonds Deutschland von Sunrise Capital habe ich natürlich auch den ein oder anderen österreichischen Titel drinnen. Nicht ganz so viel wie im Standardfonds Österreich, aber ich habe halt mit dem gestartet und bespare den weiter. Und mit Kontron, da konnte ich mich jetzt auch in den letzten Wochen über schöne Kurssteigerungen freuen. Das ist ein eher kleineres Unternehmen, jetzt nicht so groß kapitalisiert wie McDonald's zum Beispiel. Und
für alle, die mit Kontron jetzt nichts anfangen können, das war früher S&T, die haben sich umbenannt vor ein paar Jahren jetzt schon, nur dass wir es mal kurz anbringen, damit nicht irgendwer denkt, was ist Kontron, bitte, das überhaupt noch nicht gehört. Ja, also hast du dich auch freuen können über gewisse oder über etwaige Kurssteigerungen?
Genau, und jetzt die Frage für alle, die auch nicht wissen, was ist S&T, was machen die? Es ist nicht so schlimm. Also Kontron, beziehungsweise eben früher S&T, die sind, so beschreiben sie selbst, Vorreiter in Sachen IoT, also Internet of Things und Industrie 4.0. Und sie entwickeln hochmoderne Lösungen für die Industrie. Sie sind auch im Thema 5G, smarte Bahnkommunikation, Industrie und Automatisierung ganz stark drinnen. Und ja,
das. Also einer der wenigen technischen Player bei uns in Österreich, weil wir haben ja nicht so viele technische Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Und wenn ich da jetzt kurz in mein Depot schaue, ich habe 3 Österreicher jetzt einmal da drinnen und da ist die OMV mit fast 9% heuer. Eigentlich schon bin ich sehr zufrieden damit. Was habe ich vorhin noch gesagt? Die Wienerberger mit 31%. Also das ist ein Wahnsinn. Da war ich vor kurzem, noch gar nicht so lange her, beim Investor-Tag oder Kapitalmarkt-Tag. Habe ich echt spannend gefunden. Ist immer sehr professionell und eine coole Location auch.
Hast du da super Insider-Infos auch bekommen?
Nein, das natürlich nicht, weil das darf man natürlich nicht. Das ist eh vollkommen klar. Aber ich habe die Infos bekommen, die sowieso auch jeder bekommen kann. Und war sehr spannend, weil man halt einfach vor Ort die Präsentation viel besser mitbekommen, wenn der CEO und der CFO über das Unternehmen sprechen, über die Ziele, über die Zukunft sprechen. Das macht halt gleich ganz was anderes mit einem, sage ich mal. Das wirkt halt sehr authentisch und professionell. Aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt, dass ich dort investiert habe. Die habe ich schon länger im Depot, aber nur, dass ich das auch nochmal erwähnt habe. Und die Vienna Insurance Group habe ich auch drin, hat auch 21% heuer gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auf mein Sunrise Österreich Depot, sind es auch fast 6-7% und auch super. Also da brauche ich nicht reden. Auf der einen Seite war die OMV eine Zeitl unter Wasser, jetzt sind es wieder drüber. Also besser schlafen tue ich auf jeden Fall mit Standortfonds oder mit ETFs. Grundsätzlich schlafe ich aber immer gut, weil wenn man das Thema Kapitalmarkt schon länger verfolgt und auch schon länger investiert ist, dann bringt einem so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Somit kann ich da eigentlich ganz gut schlafen mit den Themen.
Und wie geht's deiner bekannten Bitcoin-Reserve?
Du, der geht's eigentlich ganz gut. Mein wöchentlicher Sparplan von 25 Euro, der läuft weiterhin. Bitcoin ist year to date zwar minus 17%, aber auch da schlafe ich gut, weil long term, nachdem ich schon mehrere Jahre im Depot habe, sind die minus 17 nicht so dramatisch. Somit wird schon, also minus 17 year to date, nicht gesamt. Das darf man nicht vergessen, weil da bin ich schon ein bisschen weiter im Plus grundsätzlich oder im Großen und Ganzen. Aber ja, Krypto ist eine eigene Schiene für sich, auch Bitcoin ist eine eigene Schiene und nicht für jeden empfehlenswert, wahrscheinlich schon gar nicht für Anfänger. Also ich habe das auch nicht von Anfang an gemacht. Das kommt dann irgendwann mit der Zeit, würde ich jetzt einmal sagen, wenn man es will. Aber für Anfänger, für Einsteiger sind klassische ETFs und Fondsprodukte, die kostengünstig sind, sicher das Mittel zum guten Einstieg, um trotzdem weiterhin ruhig schlafen zu können. Und wie wir vorher schon gesagt haben, ab 10 Euro oder ab 20 Euro kann man starten. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Ich vergleiche das immer ganz gern. Andere verrauchen das in 3-4 Tagen und wir investieren es halt in die Weltwirtschaft, sage ich mal.
Absolut. Ich habe jetzt auch gerade bei mir nochmal kurz geschaut. Bei mir machen Kryptowährungen 3,5% meines veranlagten Kapitals aus. Und der größte Teil, nämlich sind über, da haben wir es, wo ist die Zahl, über 75%, die sind am Markt breit gestreut veranlagt. Philipp, jetzt eine andere Frage an dich. Kommen wir zu einem Thema, das, ich glaube, jedem ganz gut gefällt. Stell dir vor, dein Chef ruft dich an und sagt, übrigens, diesen Monat bekommst du ein zusätzliches Gehalt. Einfach so. Klingt geil, oder?
Das klingt einmal auf jeden Fall geil und da würde ich gern wissen, wie kann das jetzt gehen, bitte?
Ja, naja, so oder so ähnlich ist es passiert und zwar den Mitarbeitern des Flughafen Wiens. Denn dank der Unternehmensbeteiligung bekommen die Mitarbeiter über eine Stiftung dieses Jahr, dank der Dividende und vor allem dank des guten Finanzergebnisses des Flughafens im Vorjahr, etwas mehr als ein 15. Monatsgehalt in Form von Dividenden ausbezahlt. Also ein finanzieller Bonus, der den Mitarbeitern direkt den Erfolg am Unternehmen, also das war jetzt falsch gesagt, aber ein finanzieller Bonus, der die Mitarbeiter direkt am Erfolg des Unternehmens mitverdienen lässt. Ein neuer Höchststand bei Passagieren hat den Umsatz und Gewinn der Flughafen Wien AG im Jahr 2024 deutlich nach oben schellen lassen. Die Umsatzerlöse stiegen da im Vergleich zum Jahr davor um 13% auf ganze 1,05 Milliarden Euro. Und auch der Nettogewinn, der ist um 27% auf ganze 239,5 Millionen gestiegen. Und angesichts des gestiegenen Gewinns schlägt der Vorstand eine Dividendenerhöhung von 1,32 Euro vom Jahr 2023 auf 1,65 Euro vom Geschäftsjahr 2024 die Aktie vor. Und so kommt, dass die Gewinnausschüttung an die Aktionäre etwa zwei Drittel des gesamten Gewinns umschließt. Das bedeutet, dass die rund 5000 Mitarbeiter des Flughafens ganz persönlich von dem Erfolg des Unternehmens profitieren und bekommen quasi jetzt pro Aktie 1,65 Euro ausgeschüttet, was dann pro Person quasi ein 15. Gehalt widerspiegelt.
Und wer sich noch freut, ist Wien und Niederösterreich. Die halten nämlich auch ein bisschen einen Anteil. Aber jetzt kommt ja die spannende und die essentielle Frage für mich, Matthias. Was, wenn ich jetzt nicht an dem Unternehmen beteiligt bin, aber trotzdem ein 15. Gehalt haben möchte? Also was muss ich dann tun?
Also wenn jetzt keiner der 5000 Mitarbeiter vom Flughafen bist und trotzdem dir selbst ein 15. Gehalt auszahlen möchtest, dann kannst du das durch das Investieren zum Beispiel in Dividenden-ETFs machen. Lass uns das ganz kurz einmal durchrechnen.
So, jetzt brauchen wir mal eine Zahl. Also wir müssen jetzt irgendwas Durchschnittliches nehmen. Also nehmen wir mal ein durchschnittliches Monatsgehalt in Österreich. Wo liegen wir denn da?
Ja, das liegt laut Statistik Austria circa bei 2.505 Euro. Also gehen wir davon aus, dass ein 15. Monatsgehalt genau so hoch sein müsste.
So, und wenn man es jetzt im Kopf spinnt, geht nicht so leicht, deswegen, wie viel Kapital brauche ich jetzt, um mir das jetzt, also 15. Gehalt auszahlen zu können mit Dividenden-ETFs, was muss ich da haben an Kapital?
Ja, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, weil da kommt ja drauf an, wie hoch ist denn die Ausschüttungsrendite in deinem Dividenden-ETF. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Bruttodividende 3% beträgt. Damit sind wir wahrscheinlich eher im unteren Feld von einem Dividenden-ETF. Die sind ja dafür bekannt, dass sie sogar bis zu 7% ausschütten. Und das bedeutet, wenn man jetzt davon ausgeht, dass du dir einen Dividenden-ETF mit 3% Ausschüttungsquote suchst, dass du für jeden investierten Euro 3 Cent an Dividende bekommst. Aber in Österreich müssen wir natürlich noch die Kapitalertragsteuer abziehen. Das wären 27,5%. Also bleibt am Ende von jedem Euro netto etwa 2,175 Cent übrig. Um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, für jede 1000 Euro, die man investiert, erhältst du also netto 21,75 Euro. Und die benötigte Summe für ein 15. Gehalt, also netto 2.505 Euro, ist in etwa bei 115.000 Euro und ein paar zerquetschte. Dann erhältst du nämlich eine Bruttoausschüttung von 3.455 Euro und das ergibt dann eben die schöne Nettosumme von 2.505 Euro.
115.000 ist jetzt echt viel. Es ist auf jeden Fall schaffbar, weil ich mir das nämlich einmal durchgerechnet habe, die 2.500 Euro netto im Monat, gell? Wenn man das jetzt auf Arbeitseinkommen über 40 Jahre, also im Durchschnitt arbeitet man so 40, 42 Jahre, wenn man das aufrechnen würde, dann wären das 1,4 Millionen Euro. Das heißt, im Laufe unseres Lebens, wenn man so viel verdient pro Monat, wirtschaften oder kriegen wir sogar Gehalt in der Höhe von 1,5 Millionen Euro fast. Natürlich darf man nicht vergessen, dass die ganzen Abzüge fürs Leben und fürs Ansparen und
Reisen, für Urlaube.
Genau, das ist alles natürlich nicht dabei, aber grundsätzlich sieht man da, dass es nicht einmal 10% vom Lebenseinkommen ist, nachdem Investieren sowieso ein lebenslanges Werk sozusagen ist, ist es nichts, was von heute auf morgen ist. Und man darf nicht vergessen, man muss in den meisten Fällen nicht 115.000 Euro von seinem Kapital investieren, weil es gibt ja den schönen Zinseszinseffekt, der das Ganze dann eigentlich wachsen lässt von sich aus in weiterer Folge. Und deswegen muss man in den meisten Fällen nicht die 115.000 investieren, sondern vielleicht nur die Hälfte oder vielleicht noch weniger. Und das ist halt das Spannende dran. Somit ist auf jeden Fall dieses 15. Gehalt für, ich sage mal, die breite Masse auf jeden Fall realistisch bis zu einem höheren Lebensalter, würde ich jetzt einmal sagen. Oder was meinst du? Glaubst du, das ist realistisch?
Ja, gut, witzig, dass du das sagst, weil ich habe auch zufällig offen meine Excel-Liste, wo ich meine Dividenden und meine Ausschüttungen von den Fonds tracke. Und ich habe da gestern, nachdem ich ja gestern mehrere Aktien und Fondsanteile gekauft habe, die aktualisiert. Und ich komme tatsächlich aktuell jährlich auf eine Netto-Dividende von 1235 Euro und habe aber noch keine 115.000 Euro in den Aktien investiert, oder? Wobei, das müsste ich mal ausrechnen. Aber auf jeden Fall liegt bei mir halt der Fokus nicht auf den Dividenden, sondern diese, ja, 1200 Euro, das hat sich jetzt quasi so ergeben aufgrund von den gewählten ETFs und Fonds beziehungsweise aufgrund der Aktien. Und ja, diese 1000 Euro, die jetzt da jedes Jahr zukommen, das ist natürlich schön, das mit anzusehen. Es ist eine Netto-Dividendenrendite von 1,71%. Und das schlägt mehr oder weniger schon fast oder sollte fast die Inflation mal schlagen. Also wenn man von einem durchschnittlichen Inflationsziel von 2% ausgeht, müsste sich meine Nettodividende in den nächsten Jahren nur noch ein bisschen erhöhen und ich hätte quasi die Inflation mit meinen Dividenden abgegolten. Ja, das ist auch schon eine super Überleitung auf das Thema, ist eine Dividendenstrategie, sind Dividenden-ETFs für mich ein passendes Vehikel zur Geldanlage oder nicht? Denn bei Dividenden-ETFs oder sagen wir es anders, denn Dividenden-ETFs sind nicht für jeden etwas. Es gibt Phasen im Leben, wo Dividenden-ETFs keinen Sinn machen und es gibt Phasen im Leben, wo Dividenden- oder ausschüttungsorientierte Fonds sehr wohl Sinn machen. Und das und vieles mehr wird im aktuellen Interview mit Markus Jordan von der Plattform Extra ETF auf unserem YouTube-Kanal ausführlich beantwortet. Das ist eines unserer beliebtesten Videos dieses Jahr auf unserem Kanal mit, ich glaube, es sind schon über 4000 Aufrufe, mehrere hundert Likes, ganz vielen Kommentaren und vor allem auch die Watchtime. Also das sieht man jetzt nicht, wenn man sich als Zuschauer das anschaut, aber wir im Hintergrund haben das ganz deutlich gesehen, dass das Interesse an diesem Video vergleichbar noch einmal deutlich, deutlich höher ist als bei vielen anderen Videos. Und ja, somit, wenn dich das Thema interessiert, Dividenden-ETFs sinnvoll, ja oder nein, gerne auf YouTube gehen, in der Suchleiste eingeben, Dividenden-ETFs sinnvoll, Fragezeichen, Finanzen verstehen, dann auf Enter drücken und dann wird dir unser Video schon ganz oben vorgeschlagen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Mitarbeiter des Flughafens ein 15. Gehalt bekommen. Wir haben darüber gesprochen, dass das eine schöne Sache ist und dass man das auch selbst machen könnte. Doch es gibt auch, warum bekommen Leute Aktien des eigenen Unternehmens? Und das sind wir beim Thema Mitarbeiterbeteiligungen. Mitarbeiterbeteiligungen bedeutet, dass eben Angestellte Miteigentümer des eigenen Unternehmens werden. In den meisten Fällen erfolgt das eben durch Aktien oder auch Aktienoptionen oder vor allem bei Startups über Gewinnbeteiligungen am Unternehmen, vielleicht sogar Unternehmensanteilen. In vielen Fällen gibt es dafür sogar Sonderkonditionen, steuerliche Begünstigungen oder ähnliches. Stellt man sich die Frage, warum machen das Unternehmen? Ganz einfach, das stärkt natürlich die Bindung an das Unternehmen. Wenn man selbst Miteigentümer ist, hat man mehr Interesse daran, dass die Firma gut läuft. Es ist natürlich auch ein Motivationsfaktor, weil man verdient nicht nur sein Gehalt, sondern auch am Erfolg der Firma mit. Und es hat auch steuerliche Vorteile, denn es gibt immer wieder so Möglichkeiten, steuerfreie Mitarbeiterbeteiligungen zu kaufen. Aber da am besten immer mit einem Steuerberater sprechen, weil da gibt es viele verschiedene Zahlen, die im Netz herumschwirren. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Und es gibt eben auch ein paar prominente Beispiele für Mitarbeiterbeteiligungen. Wir haben schon gehört, der Flughafen Wien, da bekommen die Mitarbeiter ja durch die Rekorddividende heuer ein 15. Gehalt.
Aber du Flughafen Wien natürlich angesprochen, es gibt nicht nur beim Flughafen Wien die Möglichkeit in Österreich, sondern auch bei der First Alpine. Und das ganz spannend finde ich. Die haben 25 Millionen Stück Aktien, hält diese Stiftung für die Mitarbeiter. Und wenn man das auf Prozent des Unternehmens eigentlich runterbrechen würde, sind es fast 15%, was sozusagen eigentlich den Mitarbeitern gehört. Das ist echt spannend. Das ist ja wirklich wertschätzend auf der einen Seite, auf der anderen Seite, so wie du gesagt hast, es ist ein Motivationsschub für die Mitarbeiter, weil sie einfach Anteilseigner von dem Unternehmen sind, wo sie seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht arbeiten. Und ich kenne da eine Geschichte, weil ich kenne jemanden von der First, und die bekommen die Aktien wirklich meistens Jahr für Jahr eingebucht, können auch entscheiden, ob sie Aktienpaket XY wollen, also ein größeres oder ein kleineres und lieber mehr, ein bisschen Cash dazu und so. Und das ist wirklich spannend, oft als Boni ausgeschüttet, auch für die Mitarbeiter. Und das ist wirklich cool. Ich finde das der Ansatz super. Und würde auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeit besteht, würde ich das sicher auch machen. Gibt es bei mir leider nicht. Aber trotzdem ist es eine super Sache. Und bei uns in Österreich ist es leider nicht so verbreitet. Aber du hast da jetzt was aufgeschrieben, Google und Apple. Wie schaut es denn da aus?
Ja, ganz klar, bei den großen amerikanischen Firmen, bei den börsennotierten Firmen, nicht nur Google und Apple, sondern auch zum Beispiel Home Depot, also quasi eine Art Bauhaus aus Amerika. Diese sind ja sehr bekannt, weil da viele Mitarbeiter Millionäre sind, weil sie eben schon seit Jahrzehnten bei Home Depot arbeiten. Und durch diverse Aktien, die sie erhalten haben im Laufe dieser Zeit und dank der Entwicklung des Unternehmens zu Millionären geworden sind. Und in Österreich, weil du es angesprochen hast, ist das natürlich nicht so weit verbreitet. Das liegt auch auf der Hand, warum. In Österreich haben wir halt eine große Anzahl an KMUs. Und die Beteiligung an einem KMU ist, wenn sie überhaupt gewollt ist, nur sehr, sehr schwierig bis gar nicht möglich. Wir haben jetzt neue Kapitalformen in Österreich geschaffen, damit eine Beteiligung am Unternehmen leichter möglich ist. Wir haben die Flexco geschaffen. Und wenn man in Österreich das große Glück hat, dass man in einem Unternehmen arbeitet, das an der Börse notiert ist, also zum Beispiel eines unserer großen ATX-Konzerne oder auch eines der Konzerne, der großen Konzerne der internationalen, die wie zum Beispiel, gibt in Wien Nestle, Unilever, Microsoft, Procter & Gamble. Diese großen Konzerne, die bieten natürlich auch alle Mitarbeiterbeteiligungsprogramme an. Ich weiß nicht, ob das jedem Mitarbeiter angeboten wird. Das ist eine gute Frage, aber es tut es nichts zur Sache. Auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, kann man das doch gerne nutzen. Und ja, da muss man aber auch immer ein bisschen die Risiken im Hinterkopf haben.
Aber du hast jetzt vorhin schon gesagt, Mitarbeiterbeteiligung gibt es verschiedene Formen. Was gibt es da für Formen?
Ja, direkte Aktien. Man kann die Aktien kaufen, meistens sogar billiger als am Markt. Da muss man sie aber dann eine gewisse Zeit lang halten. Dann gibt es noch die Möglichkeit von so einer Art Gewinnbeteiligung, ein fixer Prozentsatz des Unternehmensgewinns. Aber das sind dann eher schon so exotische Formen. Also was am weitesten verbreitet ist, sind wahrscheinlich diese Aktienoptionen, wo man eben Aktien kauft zu einem geringeren Preis und sie dann eine gewisse Zeit lang halten muss. Vor allem auch, das hat dann meistens auch steuerliche Gründe, warum man sie dann eine gewisse Zeitperiode halten muss.
Alles interessant, alles super und das ist auf jeden Fall mehr Geld, mehr Motivation, es beflügelt wahrscheinlich. Aber was ist jetzt der Haken dran? Es muss ja irgendwas geben, was nicht positiv ist.
Ja, also das Risiko ist natürlich, dass man auf ein Unternehmen setzt, nämlich den Arbeitgeber. Nicht nur bei Gehalt, sondern dann auch bei Kapitalerträgen, bei Dividenden. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Einkommensströme, Gehalt, Dividende, und das alles von ein und derselben Firma. Und wenn ich nur diese beiden Gehaltseinkommens, diese beiden Gehälter quasi habe, dann, und es geht einmal was schief, eine Firma geht in Konkurs, Insolvenz, kann Gehälter nicht mehr zahlen, dann ist natürlich die Chance sehr, sehr hoch, dass der Aktienkurs auch ziemlich schnell, ziemlich weit nach unten geht. Und natürlich, wenn eine Firma zahlungsunfähig ist, kann sie auch keine Gewinne ausschütten, sprich auch meine Anteile bzw. meine Dividenden kommen nicht mehr. Und ja, dann hat man halt doppelt verloren, sowohl seinen Job als auch sein Vermögen. Da gibt es auch schöne Beispiele aus der Vergangenheit, zum Beispiel Wirecard, Mitarbeiter, die da Aktienoptionen hatten. Viele waren damals all-in investiert, also sowohl Wirecard als Angestellte, aber auch bei Wirecard im Unternehmen. Dann der Lehman Brothers, ganz was Ähnliches. Auch hier haben viele Angestellte ganze Ersparnisse um ihren Job verloren. Gut, einen Job kann man auch einen neuen starten, aber Ersparnisse, wenn da mal eine schöne Summe zusammenkommt, die ist eben nicht, oder das holt man so schnell nicht mehr auf.
Und du hast Learning, bringt uns das jetzt? Was soll man machen?
Ja, wir sind wieder bei den klassischen Themen. Nicht zu viel Gewicht auf einer einzelnen Firma legen und vor allem auch das eigene Gehalt und die Firma dahinter als nicht gegeben hinnehmen. Mitarbeiteraktien können natürlich ein schöner, netter Bonus sein, aber sie sollten auf keinen Fall einen zu großen Teil des Vermögens ausmachen. Man sollte also auch abseits der eigenen Unternehmensaktien veranlagen, am besten breit gestreut, kostengünstig, eh schon bekannt. Man kann, wenn man das möchte, immer wieder mal auch Gewinne realisieren. Da aber, wie gesagt, aufpassen auf die gewisse Haltefristen, falls es steuerlich relevant ist. Und der größte Teil, wie schon erwähnt, so ein eigenes Portfolio noch aufbauen mit breit gestreuten ETFs oder anderen Anlagen. Auf jeden Fall ganz wichtig, niemals auf eine Karte setzen, also quasi Unternehmen, wo man arbeitet und sein Gehalt bezieht, ist nett. Wenn man Aktien bekommt, umso besser. Aber auch natürlich links und rechts schauen, was gibt es da noch, und das Vermögen auf verschiedene Unternehmen und verschiedene Anlageklassen streuen.
Ja, das, also, und neben den Geldeffekt, also man bekommt ja dann, weil du gesagt hast, Ausschüttungen auch vom Arbeitgeber dann auf das Aktiendepot, beziehungsweise wenn man halt selber investiert in diverse Unternehmen und die Dividenden ausschütten, und das jetzt nicht nur von deiner Firma, sondern vielleicht auch weltweit, wenn man eben so einen Dividenden-ETF oder sowas nimmt zum Beispiel. Und du, wenn ich da jetzt investiere, verdiene ich ja bei jedem verkauften Produkt des Unternehmens mit weltweit. Nehmen wir als Beispiel Flughafen her. Hier verdiene ich an jedem Start, an jeder Landung, jeden verkauften Wasser sozusagen eigentlich mit. Und das 15. Gehalt klingt jetzt super. Einkommen nebenbei, wenn ich am Strand liege oder schlafe. Also es ist sehr attraktiv für mich, sehr, sehr spannend und immer wieder schön, wenn man es aufs Depot rieselt. Und wenn ich jetzt so noch keine Dividenden-ETF habe oder keine Dividenden habe, was muss ich denn jetzt tun, um damit zu starten? Auf was muss ich denn achten?
Also du meinst, wenn ich beschließe, ich möchte eine Dividendenstrategie starten?
Genau.
Ja, dann ist es auf jeden Fall wichtig zu prüfen, die Bank oder der Broker, bei dem ich meine Aktien oder meine Dividenden-ETFs kaufen möchte, bietet die mir Aktiensparpläne, ETF-Sparpläne überhaupt an? Das machen nicht alle Banken. Ich sollte mich erkundigen, ist dann der Anbieter, den ich haben möchte, ist der steuereinfach? Führen die Steuern für mich automatisch ab oder muss ich mich hier um etwas kümmern? Beides ist in der Regel kein Problem. Also ich kann sowohl einen Auslandsbroker wählen als auch einen Inlandsbroker. Wenn ich einen Auslandsbroker wähle, dann sollte ich mich davon vergewissern, dass ich einen guten Steuerreport zur Verfügung gestellt bekomme, also sowas wie von Scalable Capital oder Trade Republic. Die liefern beide Steuerreports. Andere Neobroker oder auch andere Broker aus dem Ausland, die liefern teilweise keine Steuerreports. Da ist es dann sehr mühsam. Und dann sollte ich mir natürlich noch Gedanken machen, welche Aktien, welche ETFs ich mir dann ins Depot legen möchte. Und die, oder eine kleine Inspiration, wir haben es vorhin schon angesprochen, bietet eben das Video von Markus Jordan von uns oder auch viele andere Videos, die auf YouTube verfügbar sind. Und eins sollte das Depot auf keinen Fall haben, nämlich Gebühren auf Dividendeneinzahlungen. Da gibt es große Unterschiede. Und vor allem, wenn man mit einer Dividendenstrategie startet, können die Gebühren auf Dividendeneingänge einen mehr oder weniger die ganze Dividende schon kosten. Und das macht dann wirklich keinen Spaß. Und das ist wirklich nicht der Sinn eines Dividendendepots, dass man dann viele Gebühren für die Einbuchung von Dividenden zahlt.
Sehr spannend und sehr wichtig. Und wie gesagt, das Video anschauen. Und jetzt gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Wir arbeiten ja tagtäglich an unserem FV-Universum und dass wir einfach noch mehr Informationen zur Verfügung stellen. Was gibt's jetzt Neues bei Finanzen verstehen, Matthias?
Ja, also es gibt wieder einige neue Blogartikel auch zum Thema, was die neue Regierung so für Maßnahmen am Kapitalmarkt plant. Also wem das interessiert, einfach auf die Website gehen, auf den Blog und da einmal durchstöbern. Es gibt bald eine E-Mail oder einige ausgewählte Personen erhalten ein E-Mail über die Teilnahme an einem Event Ende des Monats. Auch das ist im Laufen, das kann nicht mehr lange dauern, versprochen. Und wir haben auch natürlich heute wieder eine Community-Frage dabei, die lautet: Jetzt mit dem Investieren starten oder auf den Crash warten, Klammer, noch länger auf den Crash warten. Was sagst du, Philipp?
Also wenn ich jedes Mal, wo ich das gehört habe, jetzt kommt der Crash und ich soll warten beim Einsteigen, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich nie investiert wahrscheinlich. Ich hätte nie die Gewinne mitnehmen können. Und am Ende des Tages, wenn man jetzt den kürzlichsten Crash hernimmt, das war Corona damals, wo so 30-40% umgegangen ist, wenn man da die Langfristbetrachtung anschaut, war das ein ganz ein kleiner Dip. In der Situation, zu dem Zeitpunkt war es nicht wenig, aber langfristig gesehen war das keine gravierende Auswirkung. Und hätte man da gedacht, man wird jetzt den untersten Punkt erreichen und hätte weiter gewartet, hätte man die ganze Rallye nach oben wieder verpasst. Also ich bin kein Fan davon, dass man wieder auf irgendwelche Crash-Propheten hört. Und ich bin immer der Meinung, dass man investiert sein sollte und bleiben sollte und einfach mit einem Sparplan starten sollte, weil nichts ist blöder wie du glaubst die ganze Zeit, du startest jetzt oder du wartest auf einen perfekten Einstieg und dann geht wieder alles nach oben und du bist nicht dabei. Also ja, bin ich nicht der Meinung, dass man da wieder warten sollte.
Du sprichst wunderschöne Worte an, weil wir haben ja vor ein paar Folgen über das Thema kostenloses oder gratis investieren, beziehungsweise ich glaube, wir haben es genannt, investieren ohne Risiko gesprochen. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, voll.
Das war ja quasi, dass man sagt, man macht den Steuerausgleich
Ausgleich.
Und alles, was da zurückkommt, investiert man einfach, weil das Geld war ja eh nicht am Konto, da hat man sich ja nicht dran gewöhnt, dass man das hat. Und ich habe mein Geld bekommen, das waren, ich glaube, 1377 Euro, die ich von der Steuerretour bekommen habe. Und ich hatte die nicht veranlagt. Ich habe es eben nicht so rasch gemacht, wie ich eigentlich vorhatte. Und eben gestern am Abend, wie ich mit meinem Kollegen da zusammengesessen bin, habe ich mir wieder genau diese Gedanken gemacht. Hey, ich habe jetzt dieses Geld vom Finanzamt bekommen und es stört mich nicht. Ich habe es nicht gebraucht, die 12 Monate davor. Also werde ich es die nächsten 12 Monate auch nicht brauchen. Und heute war es dann tatsächlich, entweder heute oder gestern, es ist wurscht, auf jeden Fall dieses Geld, diese 1377 Euro, die wurden jetzt bei mir veranlagt und ich bin froh, dass die jetzt ein neues Zuhause gefunden haben, nämlich Philipp, magst du raten, wo ich es investiert habe?
Ich vermute mal breit gestreut weltweit.
Das ist Fahrt. Ja, aber wo?
Also aber wo? Ich würde sagen, du hast Sunrise Capital investiert oder in irgendeinen Minen-ETF.
Ich habe tatsächlich mir gedacht, ich lege mir den Sunrise Dividends and Interests Fonds nochmal ins Depot, also in das Sunrise Depot, weil das ist eben ein ETF, es ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds ohne Ausgabeabschlag, 0% Ausgabeabschlag, das findet man so nirgendwo. Und das heißt, ich habe die 1377 Euro ohne Abzug von Kosten veranlagen können. Der Investmentfonds enthält, ich glaube, es sind 65% Aktien und der Rest sind so ein bisschen Cash, ein bisschen kurzlaufende Anleihen. Und die Zielausschüttung liegt nämlich bei 3% brutto im Jahr. Und das war im Prinzip so ein bisschen der treibende Faktor, warum ich mich für dieses Produkt entschieden habe. Weil ich gesagt habe, mir ist das wichtig, dass die Ausschüttung etwas höher ist als bei dem klassischen Sunrise-Produkt. Mich stört das jetzt auch nicht, dass da ein bisschen eben auch ein Anleihenanteil drinnen ist, weil die Veranlagung in diesen Fonds möchte ich eben genau mit solchen Geldern machen. Also Gelder, die zu mir fließen, die ich vielleicht sonst nicht hätte. Und Ausschüttungen daraus sehe ich dann quasi immer so als eine kleine Prämie, als einen Benefit, der mir eben das Investieren zurückgibt. Von dem her ein wunderschöner Übergang. Ein weiterer Grund, warum mir das quasi so wurscht war, dass ich jetzt in den letzten zwei Tagen ist schon übertrieben, in den letzten 24 Stunden 4.000 Euro veranlagt habe, ist der aktuelle Blick auf den Fear and Greed Index. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeden etwas sagt, aber der Fear and Greed Index, der misst auf jeden Fall die Marktstimmung anhand von 7 Indikatoren, wie zum Beispiel Marktvolatilität, Aktienstärke oder auch die Nachfrage nach sicheren Anlagen. Und der Index, der reicht von 0 bis 100, also 0 maximal Angst bis 100 maximale Gier. Und die Theorie dahinter besagt, dass übermäßige Angst zu fallenden Kursen führt, während zu viel Gier den Markt überhitzen kann. Und dieser Index kann jetzt so überschlagsmäßig als grober Kontraindikator dienen, also eine Orientierung bieten, wann der Markt eben überverkauft ist, also wenn Angst den Markt beherrscht oder wenn der Markt überkauft ist, also wenn man gierig ist. Es ist aber kein präzises Timing-Tool und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, weil oft eben das Emotionale bei uns Menschen immer auch noch eine große Rolle spielt. Es gibt ein paar kritische Aspekte bei diesem Fear and Greed Index. Also es gibt zum Beispiel so kurzfristige Marktdynamik. Der Index kann immer nur die momentane Stimmungsaufnahme widerspiegeln. Also der kann sehr schnell und sehr stark schwanken. Also er hilft jetzt nicht wirklich bei einer langfristigen Investitionsentscheidung, sondern er kann wirklich nur das Aktuelle wiedergeben. Es fehlt komplett die Fundamentalanalyse, also der Index misst wirklich nur die Stimmung und ignoriert Unternehmensbewertungen oder andere makroökonomische Fakten. Und die Massenpsychologie kann sich verstärken, also extreme Werte wie sehr hohe Angst oder sehr hohe Gier können sich dann noch weiter verstärken, bevor es eben zu einer möglichen Trendumkehr in die eine oder in die andere Richtung kommt. Und beim Blick auf den Index heute, auf Datum der Aufnahme ist der 12. März, sehen wir Extreme 4, 19 Punkte. Und wie ich da drauf geschaut habe, habe ich mir gedacht, ja cool, für mich eine kleine Bestärkung sozusagen, dass es jetzt nicht der verkehrteste Zeitpunkt ist, wieder ein bisschen ein Geld zu investieren. Und die Sparpläne laufen ja sowieso noch weiter, das heißt, auch da werde ich investieren. Und das beantwortet hoffentlich so ein bisschen die Frage, Philipp, beziehungsweise ich weiß nicht, haben wir die Frage überhaupt beantwortet, jetzt investieren oder auf einen Crash warten?
Also für mich habe ich es beantwortet oder für den einen oder anderen, aber also meine Antwort wäre, nicht auf den Crash warten, weil keiner kann voraussagen, ob ein Crash kommt oder nicht. Es hat auch niemand geschafft. Okay, manche werden sagen, ich habe den letzten Crash vorausgesagt, nur wenn man jedes Jahr einen Crash voraussagt, dann wird man irgendwann einmal richtig liegen. Somit auf Crash-Propheten oder auf einen Crash warten ist eigentlich immer die schlechteste Variante meines Erachtens nach. Somit einfach, wenn man sich unsicher ist, vielleicht einmal Zahlungen aufsplitten oder einfach einen Sparplan einrichten oder einfach investieren und abwarten. Am Ende des Tages investiert man weltweit und die sind abhängig von verschiedenen Faktoren, so wie wir es vorher schon gesehen haben oder angesprochen haben. USA ist aktuell ein schwieriges Fahrwasser vielleicht, weil viele glauben, dass gerade ein Crash kommt oder wie auch immer. Dafür auf der anderen Seite ist Europa wieder im Aufwind. Aber am Ende des Tages ist es immer ein ziemliches Gleichgewicht und es ändert sich immer nach verschiedenen Phasen. Somit kurze Antwort, nicht auf den Crash warten, einfach loslegen.
Ja, du hast jetzt gesagt, man investiert immer weltweit. Das ist eben nicht so, wenn ich jetzt investiere in verschiedene komische, schwindlige Minen-ETFs oder in irgendwelche spekulativen Einzelaktien noch im besten Fall oder irgendwelche, unter Anführungszeichen, Projekte, irgendwelche Penny-Stocks, dann investiere ich eben nicht immer weltweit gestreut und genau da liegt dann die Gefahr, dass wenn es dann mal zu so einem Crash kommt und ich eigentlich nicht weiß, was ich im Depot habe, dass ich dann komplett überfordert bin. Und solche Titel können dann auch sehr schnell wertlos werden. Während ich, wenn ich eben sehr wohl, wenn ich mir Produkte aussuche, die weltweit gestreut sind, da habe ich dann eben immer die Sicherheit, okay, es wird die Welt wieder auch morgen noch Amazon, Microsoft, Google etc. benötigen, damit unser System funktioniert. Und umso breiter man streut, desto mehr man auch diese großen Player im Depot hat, desto ruhiger, denke ich, kann man schlafen. Und so ein Rückgang wie jetzt in Amerika zeigt ja dann auch immer sehr schön, wie der Markt funktioniert. Ja, plötzlich sind amerikanische Aktien böse und europäische Aktien sind der heißeste Scheiß. Und gestern wollte noch jeder in Nvidia einsteigen, in Meta einsteigen, in Google einsteigen. Während wir quasi in Europa nach Amerika gelaufen sind, sind die institutionellen Anleger in Amerika schon längst nach Europa. Und jetzt, wo die Kurse so hoch gestiegen sind, schon in den letzten Wochen bei uns, jetzt erkennen das auch die Privatanleger oder viele Privatanleger und denken sich, oh, ich könnte jetzt auch in Rheinmetall investieren. Ich könnte jetzt auch in Unilever investieren oder in andere europäische Unternehmen. Man kann immer den institutionellen Anlegern hinterherlaufen. Oder man sucht sich einfach von Anfang an eine Strategie, die die Welt so weit abdeckt, dass ich gegen jegliche Krise gut oder dass ich für jegliche Krise gut aufgestellt bin. Und da gehört in meinen Augen einfach ein breit gestreuter Index dazu, sowas wie ein FTSE All World oder sei es ein MSCI All Country World oder MSCI World und Emerging Markets, ist ja wurscht, im Prinzip am Ende des Tages bei diesen Indizes sind ja überall dieselben Sachen drinnen, wenn man sie richtig kombiniert. Und dann eben eine Komponente noch für europäische Werte und dann noch vielleicht ein bisschen Cash, dann vielleicht noch eben einen ausschüttungsorientierten Fonds oder ETFs mit einer guten Aufteilung. Und dann bin ich eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Also ich wüsste nicht, was ich dann eigentlich noch großartig brauche. Und nur weil dann einmal der amerikanische Markt schwächelt, heißt es nicht, dass ich dann panisch irgendwo hinrennen muss, wo gefühlt die Renditen jetzt verdient werden. Weil ich bin mir sicher, jeder, der jetzt in einen MSCI World investiert oder mit dem Investieren startet und einen MSCI World auswählt oder einen MSCI All Country World oder einen FTSE All World, der wird in 5 Jahren sagen, ja, mega, war ein geiler Einstiegszeitpunkt. Warum habe ich nicht noch mehr investiert? Vielleicht geht es noch weiter runter, vielleicht geht es bald wieder rauf. Aber das können wir nicht beeinflussen. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Ich würde, wie gesagt, das ist mein Appell am Ende, auf jeden Fall darauf appellieren, das zu kaufen, was man versteht und vor allem zu wissen, warum man etwas kauft.
Und nachdem du schön gesagt hast, wir können nicht in die Zukunft schauen, wir wissen, wir haben keine Glaskugel, wir wissen nichts. Was wir aber wissen, ist der Ausblick fürs nächste Mal. Das können wir nämlich sagen. Und zwar, wir waren vor ein paar Tagen bei der Valida von der RBI und dort hat Matthias, ich war nur der Tontechniker eigentlich unterstützt, aber ich war auch dabei und habe mir das Gespräch angehört, dort hat Matthias mit 2 Experten von der Valida zum Thema Vorsorgekasse und Pensionskasse gesprochen. Matthias, gib uns mal einen kurzen Einblick, was uns da erwartet und warum es wichtig ist, dass man weiß, was der Unterschied ist.
Ja, die Valida, also die gehören zu der RBI, zu der Raiffeisenbank International. Valida Vorsorgemanagement ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir nicht einmal über das Thema betriebliche Vorsorge sprechen möchten, weil da gibt es sehr viel Missverständnisse am Markt und das kann ich absolut bestätigen. Kurze Frage an dich, lieber Zuhörer. Was ist denn der Unterschied zwischen einer... Jetzt muss ich nur die Frage finden, was ist denn der Unterschied zwischen einer Pensionskasse und Vorsorgekasse? Könntest du das jetzt aus dem Stegreif erklären? Wenn die Antwort Nein ist, dann empfehle ich dir, unseren Podcast zu abonnieren und nächste Woche reinzuhören, denn da gehen wir diesen beiden Begriffen auf den Grund. Was hat es damit auf sich? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was gibt es da zu wissen? Wie bin ich als Arbeitnehmer in Österreich denn betrieblich überhaupt abgesichert? Welche Verpflichtungen seitens des Gesetzgebers gibt es? Und, ganz interessant, was könnte ich von meinem Arbeitgeber anstatt einer Gehaltserhöhung zum Beispiel verlangen, wenn der Arbeitgeber sagt, ich kann mir die Gehaltserhöhung nicht leisten, die Steuern darauf sind viel zu hoch, das können wir uns in der jetzigen Situation nicht leisten. Was kann ich dann alternativ von meinem Arbeitgeber vielleicht bekommen, was dann nicht ganz so hoch zu versteuern ist, beziehungsweise was sogar steuerlich, glaube ich, neutral ist. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht zu viel verraten. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit 2 Experten, Johannes und der Robert, die haben uns da wirklich sehr spannende Insights in die Welt der betrieblichen Vorsorge gegeben. Und ja, ein Thema, das, wie Sie ihr auch am Anfang gleich sagen, für jeden relevant ist, der in Österreich einen Brief oder der in Österreich einmal im Jahr diesen bekannten Brief bekommt und über seinen aktuellen Status in der Vorsorgekasse informiert wird.
Ja, und mit diesen Worten sind wir am Ende dieser Folge. Matthias, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute da wieder viele Themen zu erörtern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, also er hat euch ganz sicher gefallen, dann abonniert ihn natürlich gern, bewertet ihn mit 5 Sterne, würde es immer freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal auch wieder. Und die Links für unsere Themen, für etwaige Plattformen oder Kontoeröffnungen oder auch Sunrise, was wir angesprochen haben, findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und Matthias, danke. Ich wünsche dir noch, du zeigst noch den Finger, du willst noch irgendwas sagen, dann bitte.
Ja, jetzt, wo wir so oft über Sunrise gesprochen haben, wollte ich nur kurz noch erwähnen, wer den Code FINANZEN10 eingibt, der bekommt 10 Euro Startguthaben geschenkt, Stern, unbezahlte Werbung, Ende, Stern.
Also wie gesagt, Matthias, danke für deine Zeit und schöne Zeit noch in den Weinbergen in der Steiermark. Wir hören uns und sehen uns bald wieder. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Matthias hier von Finanzen verstehen. Wir haben kürzlich gemeinsam mit zwei Experten der Valida einen Podcast zum Thema betriebliche Altersvorsorge aufgenommen. Doch für wen lohnt es sich eigentlich, mehr zu diesem Thema zu erfahren?
Wir reden heute über betriebliche Altersvorsorge in Form von Vorsorgekasse und Pensionskasse.
Die Inhalte sind eigentlich für alle von großer Bedeutung.
Wir in Österreich sind ein Entwicklungsland in der betrieblichen Altersvorsorge.
Harte Worte und wie genau diese einzuordnen sind und wie du mit betrieblicher Altersvorsorge sogar Steuern sparen kannst, das und vieles mehr in unserer aktuellen Podcast-Folge. Suche dafür nach betriebliche Altersvorsorge in Österreich auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und dann hören wir uns gleich. Bis dann.